Ja, ihr lieben Geschwister, unser Thema heute geht um die Frage oder die Fragen, die für jedes Kind Gottes von großer Bedeutung ist. Und zwar, wozu bin ich bestimmt, wozu bin ich berufen? Was ist meine Aufgabe? Was hat Gott für mich? Und wie kann ich das herausfinden? Wie kann ich dort hineinkommen? Also, um ganz von vorn anzufangen, Gott hat ein persönliches Interesse an jedem Einzelnen von uns. Und die Schrift sagt viel darüber, wozu uns der Herr berufen hat. Und unsere Berufung besteht letzten Endes aus zwei Teilen. Zum einen gibt es Aussagen in der Schrift, die uns alle gleichermaßen betreffen. Wir haben alle bestimmte allgemeine Berufungen als Kinder Gottes, die wir auch kennen sollen. Und die Bibel sagt auch, dass es gilt, unsere Berufung festzumachen und in ihr zu leben. Und der zweite Teil ist diese ganz persönliche Berufung, der ganz persönliche Plan, den Gott exakt für mich hat. Und der ist auch nicht einfach austauschbar mit jemand anders, sondern es gibt einen Plan vom Herrn genau für dich. Und so viel möchte ich vorwegnehmen, dass es das erfüllteste und beste Leben überhaupt ist, was wir führen können, wenn wir in dem leben, was Gott für uns geplant hat. Es gibt nirgendwo ein besseres oder erfüllteres oder schöneres Leben, als wenn man weiß, ich lebe genau in dem, was der Herr für mich geplant hat. Deshalb ist es sehr lohnenswert, danach zu suchen und sich danach auszustrecken und das auch zu erreichen. Aber ich möchte heute erstmal beginnen mit dem Bereich der Berufung, die wir alle haben. Und mein Lehrkonzept ist eigentlich für drei solche Abende mindestens gut. Und für zwei ist es knapp und heute werden wir das alles an einem Abend schaffen. Von daher werde ich mein Konzept relativ selten verwenden und hoffe, dass der Heilige Geist das, was heute für uns wichtig ist, irgendwie hervorbringt. Beim drüber nachdenken ist mir in den Sinn gekommen, dass ich glaube, unsere erste Berufung, die wir alle haben, ist überhaupt nicht schwer herauszufinden. Und ich wage auch, dir zu sagen, deine Berufung ist das und das in diesem Bereich. Und zwar, zumindest einige von uns sind ja Ehemänner und Väter oder Ehefrauen und Mütter oder Ehefrauen und werdende Mütter, werdende Väter. Und laut Epheserbrief, wo es ja diese Thematik beschrieben ist, dass die Ehen, die wir führen und die Beziehung zwischen Mann und Frau, dieses prophetische Abbild ist der Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Das bedeutet, unsere erste und heilige und hohe Berufung ist, für uns Männer, Ehemänner und Väter zu sein. Und das ist das ganz große und wichtige Ding. Nahezu alle Probleme in unserer Gesellschaft wären behoben, wenn die Männer ihre Position als Ehemänner und Väter einnehmen würden und die Frauen ihre Position als Ehefrauen und Mütter. Und wir können uns das mal anschauen und kurze Auszüge aus dieser Passage lesen, dass wir sehen, welche große Bedeutung Gott diesem Ding beimisst. Also auch der Zustand unserer Ehe ist für Gott enorm wichtig. Ich bin überzeugt, viele, viele Kinder Gottes sehen ihre Ehe und wie es in ihrer Ehe geht, bei Weitem nicht so wichtig oder messen dem bei Weitem nicht so große Bedeutung zu, wie Gott das tut. Also ich lese das mal kurz in Auszügen, Epheser 5, zum Beispiel Vers 23, der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Also das sagt sehr viel aus, auf welche Art und Weise wir Männer Haupt sein sollen, nämlich so, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Also wenn du überlegst, wie kann das alles praktisch gehen, was hat das Ganze für ein Wesen, was hat das Ganze für einen Charakter, für mich als Ehemann und Vater, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und dann steht, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist also ein biblischer Befehl, dass wir Männer unsere Ehefrauen lieben, so wie Christus. Und dann steht sogar noch, wie hat Christus die Gemeinde gelebt? Er hat sein Leben für die Gemeinde gelassen. So sind wir biblisch beauftragt, unsere Frauen zu lieben. Das ist unsere erste hohe Berufung. Weil sehr, sehr oft begegnen mir Leute, ja, ich kenne meine Berufung nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, weil wir immer an ganz spezielle Aufgaben ins Reich Gottes denken. Aber wenn wir unsere allgemeine Berufung nicht kennen und nicht in ihr leben, dringen wir nicht durch zu diesem ganz persönlichen Plan, den Gott für uns hat. Also diese beiden Teile, unsere allgemeine Berufung, die wir alle haben, und der ganz spezielle Plan, den Gott für uns hat, diese beiden Dinge kommen zusammen und die gehen auch nur zusammen. Dann steht weiter, Vers 32, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und diese Verszeile kommt, dieses Geheimnis ist groß, kommt nach der ganzen Passage, wo Paulus immer wieder von der Rolle des Mannes und der Frau spricht, in Bezug auf der Rolle von Christus und die Gemeinde. Also wir sollen in unseren Ehen das prophetische Bild geben, was Christus und die Gemeinde darstellt. Und so können wir mit unserer Ehe prophetisch sein. Und das ist unsere erste Berufung. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und in einer Gesellschaft, wo die Werte von Familie, von Ehe und von dem, was das Wort darüber sagt, immer weiter absinken und mit Füßen getreten werden und nahezu aufgelöst werden, ist es umso bedeutungsvoller, dass wir als Ehemann und Ehefrau diese Art von Berufung leben. Und allein unser Leben ist eine Botschaft an die Welt. Also, dass eine Ehe nicht mehr eine Ehe ist in unserem Land, auch rein vom Gesetz her, dass gleichgeschlechtliche Leute in eine Art Ehegemeinschaft einsteigen können, das ist alles ein satanischer Angriff aus der Hölle auf die Werte des Wortes. Das ist eine gezielte Strategie vom Teufel. Es ist nicht im geringsten harmloser als das. Also, das ist ein Teil unserer allgemeinen Berufung, die wir haben. Ehemänner und Väter zu sein und das auszufüllen und in der Art und Weise zu leben. Und genauso für die Frauen, Ehefrauen und Mütter zu sein. Was sich, glaube ich, auch in das Geistliche hinein erstreckt, dass bei dem, was auf uns zukommt, viele, viele vaterlose Kinder, viele Kinder, die alleine aufgewachsen sind, eine der beiden Eltern nicht haben oder hatten, brauchen geistliche Väter und Mütter. Also die Vaterschaft Gottes zu repräsentieren, ist für uns Männer nicht nur ein Thema für unsere eigene Familie, sondern für all die Menschen, die noch ins Reich Gottes hineingerettet werden. Und genauso ist das für die Frauen über das Muttersein ihrer leiblichen Kinder hinaus eine Berufung, geistlich Mutterschaft zu geben und auszuüben für die Menschen, die das nie erlebt haben. Weitere Schriftstelle, die über unsere allgemeine Berufung spricht, ist 1. Korinther 1, Vers 9. Da steht, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Also die Bibel spricht darüber, dass Jesus sein Leben gelassen hat, dass er ein Opfer gebracht hat, dass wir von Neuem geboren werden können, wenn wir zu ihm umkehren. Wir sind berufen in die Gemeinschaft mit Jesus. Das heißt, eine lebendige Beziehung zu ihm zu haben. Das bedeutet, dass wir Zeit haben für ihn, dass wir ein Gebetsleben haben, dass wir in seinem Wort lesen, sind berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes. Weitere Schriftstelle aus Galater 5, 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Das vollkommene Opfer von Jesus hat uns davon befreit, dem Geist dieser Welt zu folgen oder sich noch dem Geist dieser Welt zu unterwerfen. Durch das Opfer von Jesus sind wir frei gemacht und müssen nicht mehr unter den Zwängen leben, die der Geist dieser Welt auf Menschen legt. Jesus hat die Macht der Sünde besiegt und wir müssen nicht mehr unter dieser Macht leben. Es kann keine finstere Macht mehr auf uns Macht ausüben, sondern durch Jesus, durch unsere neue Geburt, so von ihm neues Leben haben und unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, durch die Taufe, sind wir von diesen Dingen befreit. Wir sind befreit vom Tod, wir sind befreit von der Macht der Sünde. Das alles können wir lesen in Römer 8 und Römer 5 und Römer 6. All diese Kapitel sprechen darüber, dass wir durch das Opfer von Jesus, durch seinen Sieg, sind wir freigemacht. Wir müssen nicht mehr unter diesen Mächten leben. Wir sind frei vom Blindsein gegenüber geistlicher Erkenntnis oder geistlicher Weisheit. Weiterer Schwerpunkt, wir sind berufen zum ewigen Leben. Das können wir lesen im 1. Timotheus 6, 12. Da sagt der Paulus zum Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Sind zum ewigen Leben berufen. Jesus hat uns von Neuem geboren und dieses Leben ist ein unvergängliches Leben. Jesus möchte, dass wir in Ewigkeit bei ihm sind. Jesus wird wiederkommen, wird seine Füße hier auf diese Erde setzen und wird sein tausendjähriges Reich ausrichten von Jerusalem aus. Es wird also auf dieser Erde tausend Jahre lang ein Reich in Frieden und Gerechtigkeit geben, wo Jesus in Person in Jerusalem regiert. Und sein Plan ist, dass wir alle dabei sind und mit ihm diese Regierung ausüben. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die Perspektive in die Ewigkeit hinein haben und entwickeln und aufpassen, dass wir die nicht verlieren. Es motiviert enorm, in bestimmten Dingen durchzuhalten und treu zu bleiben, wenn man das Ziel vor Augen hat und weiß, dass sich das lohnt. Das tausendjährige Reich, was Jesus aufrichten wird, das ist nicht in der Form, dass wir alle in weißen Gewändern umherschweben und uns den ganzen Tag langweilen. Sondern tausend Jahre wird hier auf der Erde ein Leben stattfinden, wo alle möglichen boshaften und schlimmen Einflüsse nicht mehr da sind. Das Einzige, was es im tausendjährigen Reich noch gibt, ist der Tod. Es werden auch in den tausend Jahren Leute sterben. Das sagt die Bibel. Aber worauf ich heute hinaus will, ist, dass wir gerufen sind zu diesem ewigen Leben und dass der Herr uns in diesem tausendjährigen Reich Verantwortung überträgt. Und es hat etwas damit zu tun, inwieweit wir unsere Berufung und Erwählung festmachen, in welcher Verantwortung wir dann sind. Ich hatte früher immer so eine Idee von der Ewigkeit, alle sind irgendwie gleich, alle haben weiße Gewänder an, spielen vielleicht auf einer kleinen goldenen Harfe und ansonsten ist nichts zu tun. Und ich habe an der Vorstellung nichts so Schönes finden können, dass das dann ewig gehen soll. Das hat mich nicht besonders irgendwie, ja, da will ich hin oder, oh ja, das ist super. Bis durch verschiedene Lehre und durch das Studieren des Wortes mir deutlicher wurde, die Zeit, die dann beginnt, und es ist ja keine Zeit mehr, es ist ja dann eine Ewigkeit. Nach dem tausendjährigen Reich gibt es das letzte Gericht und dann beginnt die Ewigkeit, die ja nie wieder aufhört. Oder besser gesagt, war ja die Ewigkeit auch schon immer da, aber wir kommen dann in diese Dimension. Aber das ist keinesfalls dieses Ding, was ich mir da immer vorgestellt habe. Das ist ein spannendes und erfülltes Dasein in der absoluten unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und da gibt es eine Menge wichtige und spannende Dinge zu tun. Und das Herrliche ist, dass es absolut nichts mehr gibt, was vergänglich, verdorben, boshaft, krank, schlimm, all das wird es nicht mehr geben. Die ganze Verunreinigung, die durch die Sünde in die Schöpfung hineingekommen ist, wird es nicht mehr geben. Und das wird absolut herrlich sein. Selbst unsere höchsten, wunderbarsten, herrlichsten Vorstellungen sind da nur ein Hauch von dem, wie das sein wird. Also wir brauchen diese Perspektive. Wir leben zu auf ein ewiges Leben, auf eine ewige, wunderbare Bestimmung in der Gegenwart Gottes. Wir werden Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das ist enorm motivierend, das Ziel vor Augen zu haben und verschiedene Dinge hier auch durchzuhalten und treu zu bleiben, weil wir wissen, das ist das, was auf uns wartet. Und dazu sind wir berufen. Sind berufen zum ewigen Leben. Eine großartige Sache. Wir sind berufen, alle gleichermaßen Segen zu erben. Und gesegnet zu sein. Zum Beispiel 1. Petrus 3,9. Da steht, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Jetzt sind wir wieder bei diesem Tausch am Kreuz. Jesus hat all den Fluch, der auf uns war, auf sich genommen, damit wir all den Segen, den er hatte, bekommen. Dazu sind wir berufen. Das ist etwas, was er entschieden hat für uns. Das ist nicht, was wir uns noch verdienen müssen oder auch kämpfen müssen. Das ist unsere Berufung. Ich denke, ein weiterer Schwerpunkt, der heute wichtig ist, wir sind berufen zur Heiligung. Das finden wir im 2. Thessalonicher 2, 13. Da steht, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium. Also wir sind berufen zur Heiligung des Geistes und wir sind berufen zum Glauben an die Wahrheit. Heiligung des Geistes, das bedeutet, wir leben, der Heilige Geist ist in uns und der Heilige Geist wirkt in uns und verändert uns unser ganzes Leben lang. Der Heilige Geist durchdringt immer mehr unsere ganzen Gedankenmuster, unsere ganzen Haltungen, unsere Vorstellungen, unsere Wünsche. Deshalb sprechen wir so viel in unserer Gemeinde darüber, dass wir ihm unser Herz geben, dass wir ihm unser Herz aufmachen, dass wir ihn einladen, in uns sein Werk zu tun. Und der Heilige Geist tut das, wenn wir ihn darum bitten und ihn dazu einladen. Und der Heilige Geist verändert unser ganzes Denken, verändert unseren Geist. Das hängt zusammen auch mit der bekannten Schriftstelle, wo Paulus diesen Aufruf gibt, habt die Gesinnung Christi in euch. Das ist etwas, was der Heilige Geist tut. Das meint es, in der Heiligung zu leben. Es gab früher Dinge, die mir irgendwie gefallen haben oder wo ich zumindest nichts Störendes empfunden habe, wo ich heute einen Abscheu davor habe. Und das ist nicht, weil ich mir das erarbeitet habe oder irgendwie krampfhaft versuche, in mir hervorzubringen, sondern das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist bringt in uns einen Abscheu gegen Sünde hervor. Der Heilige Geist tut all diese Dinge. Und wir sind berufen zum Glauben an die Wahrheit. Der Kampf tobt um Wahrheit. Und wenn du dich heute hinstellst in unserem wunderbaren demokratischen Land und du sagst, das ist die Wahrheit und nichts anderes, dann gilt das heute bereits als extremistisch oder radikal. Und genau darum tobt der Kampf. Es ist alles relativ und jeder kann so seine eigene Wahrheit haben. Und jeder kann beschließen für sich selber, was Wahrheit ist oder was nicht. Im Islam ist die Auffassung über Wahrheit noch extremer und noch verkehrter. Aber wir sind gerufen zum Glauben an die Wahrheit. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass viel Wort Gottes in uns wohnen soll, dass wir regelmäßigen Umgang haben mit dem Wort, weil das der Weg ist, wie Gott Wahrheit in uns ansiedelt. Und wenn Wahrheit in uns wohnt, dann sind wir in der Lage, die Lügen des Teufels zu entlarven. Wenn das Wort Gottes in uns wohnt, wo geschrieben steht, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind und Könige und Priester und dass wir zu ihm gehören, zu diesem Volk, zu dieser heiligen Nation. Und der Teufel kommt zu uns mit der Lüge, du bist doch gar kein richtiger Christ. Meinst du, dass Gott dich wirklich gerufen hat? Und dieses Wort lebt in uns, wissen wir sofort, Teufel, das ist eine Lüge. Ich bin ein Kind Gottes, Wiedersehen. Wir sind tatsächlich berufen zu leiden. Weil du das fragst, muss man das aushalten? Ja, manchmal muss man das aushalten. Ich kann dir da eine Schriftstelle dazu geben. 1. Petrus 2, Abvers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Also diese Schriftstelle sagt, wenn wir wegen des Gewissens vor Gott Leiden ertragen, dann ist es vor Gott sehr, sehr kostbar. Wenn wir natürlich geschlagen werden, weil wir sündigen, jetzt an dem Beispiel, also wenn du auf Arbeit theoretisch jeden Tag Sünden wie Material mit raustragen würdest, ohne das zu bezahlen, und du kriegst dafür Probleme, dann ist das nicht Leiden für Jesus. Na, ist einfach. Aber wenn wir darunter leiden, dass solche Dinge behauptet werden, oder dass auch unser Jesus in den Dreck gezogen wird, und dass Leute verächtlich sich über unseren Glauben äußern, das ist kostbar für Gott. Und dass wir darunter leiden, ist ein gutes Zeichen. Wenn uns das egal wäre, wäre das bedenklich. Weil es muss mit uns irgendwas machen, wenn eine Person beleidigt wird, die wir sehr lieben. Natürlich muss man sich bei solchen Auseinandersetzungen auch prüfen, inwieweit da auch in uns so ein bisschen die Lust zur Konfrontation hochkommt. Na? Das sollte man auch immer ein bisschen im Blick behalten. Aber Fakt ist, dass wir berufen sind, so zu leiden wie er. Jesus war immer korrekt, hat sich immer sauber verhalten, hat immer gerade gesprochen, es wurde nie Trug in seinem Mund gefunden. Und man hat ihn immer irgendwie versucht, Dinge zu unterstellen. Das war sehr, sehr finster. Man muss sich vorstellen, er hat so viele Menschen geheilt und befreit. Und man hat ihm unterstellt, dass er das macht mit Hilfe vom Teufel. Dem Sohn Gottes. Das ist ungeheuerlich. Seine eigenen Verwandten haben ihn für verrückt erklärt. Sie haben gesagt, wir müssen Jesus wegnehmen. Es wird jetzt so peinlich für uns. Da ist von Sinnen. Die Übersetzung von Sinnen meint, man hat ihn für geistesgestört erklärt. Seine lieben Verwandten waren der Meinung, der ist geistesgestört, der gehört weggesperrt. Der muss weg von der Öffentlichkeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Dem Sohn Gottes, wo schon mit 12 Jahren klar war, dass er Weisheit hatte wie kein anderer. So dass die Gelehrten im Tempel der Mund offen stehen blieb. Das waren ja alles Ergebnisse und Erlebnisse auch, die die Eltern erlebt haben, wo ihnen eigentlich hätte klar sein müssen, mit wem sie es zu tun haben. Aber sie waren der Meinung, er ist von Sinn. Lass uns den mal wegnehmen, damit wir uns da nicht mehr schämen müssen. All das hat Jesus über sich ergehen lassen, ohne sich da zu rächen, ohne da mit gleicher Münze heimzuzahlen. Also noch eine andere Stelle ist 1. Petrus 4, 13. Da steht, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Und dann, das habe ich ja schon manchmal so gelehrt, haben wir alle als Kinder Gottes noch eine Verheißung aus 2. Timotheus 3, 12. Alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist eine biblische Verheißung für uns alle. Wenn wir gottesfürchtig leben wollen, wir werden verfolgt werden. Und Verfolgung hat sehr viele Facetten. Wir kennen das zum Beispiel auch aus der Literatur von Open Doors. In verschiedenen Ländern auf der Welt Christen ihr Leben für ihren Glauben lassen. Wir leben in einer Zeit, wo noch niemals zuvor so viele Christen verfolgt wurden wie heute. Die Christenverfolgung hat noch nie in der Geschichte solche Ausmaße erreicht wie in unserer Zeit. Und noch nie sind so viele Märtyrer gestorben für ihren Glauben wie heute in unseren Tagen. Aber Verfolgung hat noch mehr Facetten, als buchstäblich sein Leben für Jesus zu lassen. Es hat die Facetten, belächelt zu werden, verachtet zu werden, in die Ecke gestellt zu werden, du bist in der Sekte, du bist extrem, du hast eine Meise, du übertreibst. Es hat viele verschiedene Facetten. Und Paulus sagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen, also wenn du sagst, ich will gottesfürchtig leben, sei sicher, du wirst verfolgt. Das ist, was das Wort sagt. Also Leid und Verfolgung ist auch ein Teil unserer Berufung. Weil wir folgen Jesus nach und Jesu Beispiel hat auch etwas mit Leid zu tun. Und es hat etwas damit zu tun, auch Christus ähnlicher zu werden und Leiden ertragen zu können und das zu lernen, formt auch unseren Charakter. Also wir sind aufgefordert, entsprechend unserer Berufung zu leben. Haben wir auch im Epheser 4 In Vers 1 ist das so eine Aufforderung. Hier schreibt Paulus: Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Oder 2. Thessalonicher 1, 11. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Also wichtig für uns, wir sind durch Gottes ureigene Entscheidung berufen, durch seine Gnade. Das hat Gott entschieden. Er hat uns berufen, in Freiheit, in Gemeinschaft mit ihm, in seinem Licht zu leben. Es gibt eine Schriftstelle, dass wir berufen sind in sein Licht. Er hat uns berufen, Ehemänner und Väter oder Ehefrauen und Mütter zu sein. Das hat er durch seine Gnade entschieden. Und das kann durch das Opfer von Jesus in unserem Leben Tatsache werden. Wichtig zu wissen ist, dass unsere Berufung nicht davon abhängig ist, was wir tun könnten oder zu was wir fähig sind. Die Bibel sagt, er hat uns zuerst geliebt und wenn ein Mensch zur Umkehr kommt, dann ist es Gottes Güte. Also es war seine Idee, dass du Gott gefunden hast. Er hat sich finden lassen von dir. Er hat dich zuerst geliebt. Er hat dich zu dir gezogen. Es ging alles immer von ihm aus. Also wir können da weder was leisten, noch irgendwas dazu tun. Und auch unsere persönliche Berufung, der persönliche Plan, den Gott für unser Leben hat, ist nicht abhängig von unseren natürlichen Fähigkeiten. Das ist echt die gute Botschaft. Es ist weder abhängig von Bildung oder von Vermögen oder ob wir viel geerbt haben oder ob wir aus einer sehr angesehenen Familie kommen. Also gerade in anderen Ländern, wo in Kulturen auch die Herkunft eine große Rolle spielt, zum Beispiel in Indien, wo das schon viele Jahre gesetzlich verboten ist, aber wo in der Tat nach dem Kastensystem gelebt wird. Und jemand aus einer niedrigen Kaste ist niedrig. Egal, ob da ein IQ hat von 140. Niedrige Kaste ist niedrig, hohe Kaste ist hoch. Rein von der Herkunft ist dort dein Leben vorprogrammiert. Im Reich Gottes ist das nicht so. Es ist nicht abhängig von unseren Fähigkeiten, ob wir viel drauf haben oder wenig, sondern Gott hat uns gerufen, weil er uns gerufen hat. Das ist ganz, ganz gewaltig. Das ist eine gute Botschaft. Wir sind lediglich verantwortlich dafür, unsere Berufung festzumachen. Wir haben die Verantwortung, dass die Tatsachen, die Gott für uns geschaffen hat, sich in unserem Leben auswirken. Das ist unsere Entscheidung. Viele Berufungen liegen brach, weil die Leute das nicht wissen, weil Leute zu faul sind, weil Leute nicht danach suchen, weil Leute zurücksinken in die Welt, warum auch immer. Das ist unsere Entscheidung, ob das in unserem Leben Gestalt annimmt. Aber die Tatsache unserer Berufung hat Gott für uns geschaffen, hat seinen Sohn gegeben und hat uns gerufen als seine Kinder. Hat uns gerufen als Männer und Frauen, hat uns gerufen als Väter und Mütter. Also er hat dich berufen und er hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Und wir leben jetzt so, dass diese Berufung zur Entfaltung und Wirkung in unserem Leben kommt. Ich habe so einen schönen Vergleich aus dem Fußball. Also wenn der Trainer von einem Fußballclub oder Fußballverein dich beruft, in der A-Mannschaft zu spielen, dann bedeutet das, du gehörst zur A-Mannschaft. Und das heißt, du unterscheidest dich von den Spielern, die nicht zur A-Mannschaft gehören. Das heißt, du hast das Trikot von der A-Mannschaft und du trainierst wie ein A-Spieler, und hast die Privilegien und die Entlohnung. Das ist die Tatsache, die geschaffen wird, wenn der Trainer dich in die A-Mannschaft beruft. Dann trainierst du dort, hast das Trikot und gehörst dort dazu. Das ist die Tatsache, die der Trainer schafft. Jetzt ist es deine Entscheidung, dass du wie ein A-Spieler trainierst, dass du die Traineranweisungen befolgst, dass du im Spiel spielst wie ein A-Spieler und dass du ein Leben führst, was den Anforderungen eines A-Spielers entspricht. Und es bedeutet auch, dass du in keinen anderen Mannschaften spielst, weil dir diese Mannschaft, wo du hinberufen wurdest, alles abverlangt. Deshalb vergleicht auch der Paulus unsere Nachfolge in einer bestimmten Passage mit dem Militärdienst, mit dem Dasein eines Soldaten. Also das ist das, was ich damit meine. Gott hat die Tatsachen dafür geschaffen und jetzt bist du verantwortlich, in diesen Dingen zu leben. 1. Korinther 7,17: Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Es gefällt mir immer, dass der Paulus keine Scheu hatte, Anordnungen zu geben. Und das kommt in diesem Vers wunderbar hervor. Gott hat jeden berufen, hat jedem Einzelnen zugeteilt, so wandle jeder Einzelne. So ordne ich es an, sagt Paulus. 1. Korinther 7,17. Wir haben diese Aufforderung im Petrusbrief, dass wir danach streben sollen, unsere Erwählung und Berufung festzumachen. Das bezieht sich auf beide Teile unserer Berufung, auf die allgemeine Berufung wie auf unsere ganz spezielle. Wir müssen das festmachen, wir müssen danach streben, dass wir darin feststehen. Im Bild gesprochen, wie wenn du ein mächtig dickes Eisenrohr richtig tief in Beton gründest. Wenn der Beton hart ist, dann ist das Rohr fest. Und so festmachen müssen wir unsere Erwählung, die von Gott kommt. Weil der Teufel streitet mit uns darüber, will uns das modisch machen, will das in Frage stellen. Sollte Gott gesagt haben, meinst du wirklich, dass du ein Kind Gottes bist? Meinst du wirklich, dass dich Gott gebrauchen kann? Guck dich mal an, was du alles nicht auf der Reihe kriegst. Und du denkst, du hast eine Berufung? Vergiss es. Deshalb sollen wir danach streben, dass wir das festmachen, dass wir uns darüber nicht mehr in Zweifel ziehen lassen, dass wir wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerufen in die Gemeinschaft mit ihm und so lebe ich. Also die allgemeine Berufung festmachen ist sehr, sehr wichtig und das ist die Ausgangsbasis, das ist so die Startrampe, in unsere persönliche Berufung hineinzukommen. Und darüber möchte ich sprechen. Wie kann ich diesen Plan, den Gott für mein Leben hat, herausfinden? Wie kann ich das entdecken? Wie komme ich in meine persönliche Berufung hinein? Was muss ich tun, dass der Plan Gottes durch mein Leben hindurch zur Ausführung kommt? Das ist die Frage, um die es mir heute Abend geht. Und ich glaube, dass das mit zu den wichtigsten Aufgaben in unserem Leben gehört, dass wir die Absichten Gottes für unser Leben suchen. Das ist wirklich unsere Aufgabe, ihr Lieben. Also darüber gibt es so viel verkehrte Ideen und so viel verkehrte Meinungen. Und aus diesem Grunde liegen so viele gute Berufungen brach. Und so viel Segen kann nicht fließen. Es gibt Leute, die sind einfach nur gleichgültig. Denen ist es halt egal. Gerade so irgendwie gerettet. Vielleicht funktioniert das normale Leben halbwegs. Der Arbeitsplatz ist halbwegs sicher, der Rasen ist gemäht, ach schön, das war's. Gleichgültigkeit, einfach nur das. Wieder andere sind der Meinung, sie erfahren ihre Berufung von irgendeinem großen, gesalbten Mann Gottes, der aus fernen Landen anreist und der dann in der dramatischen Prophetie detailliert die Pläne Gottes dir deinem Leben sagt, du hörst das erste Wort davon und dann weißt du, ach, das soll ich jetzt tun und dann geht man los und tut die abartigsten Dinge. Bloß weil da irgendein Prophet angereist ist und vielleicht irgendwas prophezeit hat, denken dann Leute, jetzt muss ich die Prophetie umsetzen. Gibt es die verrücktesten Geschichten, was da schon für Sachen stattgefunden haben. Und Prophetie ist ein wichtiges Ding in dem ganzen Berufungsteil. Und es kann allenfalls unterstützend sein und bestätigend. Aber für deine Berufung bist in erster Linie du verantwortlich. Du hast die Pflicht, mit Eifer nach den Absichten Gottes für dein Leben zu suchen. Das ist deine Aufgabe. Der Herr möchte, dass du das rausfindest, dass du danach suchst. Und da sind wir nicht in wenigen Tagen am Ziel. Das ist nicht mit einer Woche mal viel Anstrengen irgendwie getan oder erreicht. Aber wir haben im Wort Gottes diesen wunderbaren Vers, wer sucht, der findet. Ich möchte diese bekannte Schriftstelle lesen. Steht in 1. Timotheus 2, 3 und 4. Da steht, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Und Gott sucht definitiv Menschen, durch die er seinen Willen auf der Erde tun kann. Weil nach dieser Schriftstelle ist es der Plan Gottes, es ist der Wunsch Gottes, dass allen Menschen geholfen wird. Und deshalb sucht Gott Menschen, durch die er seine Pläne tun kann. Gott braucht Menschen, die bereit sind, nach seinem Willen zu fragen. Gott braucht Menschen, die danach suchen und die sagen, danach will ich leben. Es gibt so eine verkehrte Vorstellung im Leib Christi, dass Gott allmächtig ist und aufgrund seiner Allmacht auf der Erde tun kann, was ihm beliebt. Und das ist nicht aus der Schrift, diese Idee. Gott braucht Menschen, um hier auf dieser Erde das tun zu können, was er tun will. Gott sucht Menschen, die sich ausstrecken nach seinem Willen. Gott sucht Menschen, die sagen, Herr, was hast du für mich? Ich tue meine ganzen Vorstellungen an die Seite, weil ich überzeugt bin, wenn ich das tue, was du von mir willst, das ist das spannendste und ultimativste Leben, was ich führen kann. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass es so ist. Ich hätte mir nicht vorstellen können, wie stark, wie spannend, wie ausgefüllt das ist, dem Herrn vollzeitlich zu dienen. Keine Karriere kann das an irgendeiner Stelle ersetzen. Also Gott braucht Menschen, um seine Pläne auf der Erde umzusetzen, um hier wirken zu können. Er kann nicht einfach runterkommen und das hier machen. Er braucht uns. Das zeigt auch dieses Bild, Jesus, das Haupt seiner Gemeinde. Der Leib sind wir. Jesus ist das Haupt. Er will das Ganze steuern und lenken. Aber er braucht seinen Leib. Das ist ganz, ganz wichtig. Haben wir nicht die Idee, ja, Gott ist allmächtig, ja, wenn Gott das tun will, dann muss er es halt irgendwie tun. Und durch die ganze Bibel können wir sehen, Gott hat immer Menschen gebraucht, um das auf der Erde tun zu können, was er tun wollte. Ganz markante Schriftstelle ist in Hesekiel 22, 30. Da sagt Gott, ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Aber ich fand keinen. Das ist eine ganz klare Aussage. Gott sagt, ich suchte einen Mann. Wenn ich einen Mann finden würde, dann könnte ich meine guten Pläne umsetzen. Aber ich fand keinen. Und das ist dramatisch. Oder eine andere wichtige Schriftstelle, Jesaja 42, 22. Das ist so eine Bestandsaufnahme von dem Volk Gottes. Und ich finde, dass die heute aktueller ist denn je. Also dieser Vers kommt mir vor, als wäre er für heute geschrieben. Da steht, doch es ist jetzt noch ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind allesamt in Löchern gefesselt und in Kerkern werden sie versteckt gehalten. Sie sind zur Beute geworden und da ist kein Erretter zur Plünderung und niemand sagt, gib wieder her. Gott sucht Menschen, die sagen, gib wieder her. Also du bist berufen, auf eine ganz, ganz spezielle Art die Pläne Gottes auszuführen. Durch dich möchte Gott auf eine ganz spezielle Art sein Reich hier ausbreiten, Menschen aus Nöten herausbringen, Menschen helfen, Menschen heilen. Wir haben diese pauschale Anweisung aus Matthäus 10, Vers 8. Sehr einfach zu verstehen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzliche, treibt Dämonen aus. Eine sehr einfache Anweisung. Wenn du fragst, was ist meine Aufgabe, hier steht's. Manche Leute tun sich so schwer mit ihrer Berufung und ja, und ich weiß nicht. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gab. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzliche, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Das heißt, dass der Heilige Geist in Kraft durch uns wirkt, dafür sollen wir kein Geld verlangen. Weil dieses umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt, das wird oft irgendwie missbräuchlich angewendet. Wenn Gemeinden so geizig sind, Diener Gottes in angemessener Weise auch zu entlohnen für ihren Dienst. Dieses umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt, bezieht sich darauf, dass die Kraft Gottes durch uns wirkt und wir nicht dafür Kasse machen. Sondern nicht dann von dem, der durch unser Gebet geheilt wurde, dann danach sagen, ich bekomme jetzt 447,15 Euro. Ich hoffe, dass wir da durchkommen, aber das ist mir sehr, sehr wichtig. Also wie geht das Ganze los? Wir haben gehört, sehr komprimiert, was unsere allgemeine gültige Berufung ist. Gemeinschaft mit dem Herrn, Leben im Licht, Wahrheit lieben, Ehemann und Vater sein, Ehefrau und Mutter sein. Und das ist schon ein großes Programm. Wie geht das Ding los? Wie komme ich in den ganz persönlichen Plan, den der Herr für mich hat? Es beginnt immer mit einer Entscheidung. Das ist der erste Punkt, treffe eine Entscheidung. Leg dich fest, ein Diener zu sein und ein großes und bedeutungsvolles Leben zu führen. Verabschiede dich ganz und gar von der Idee, ne, ich bin klein und unwichtig und also mich hat der Herr sowieso übersehen und ich kann auch nicht und ich kann auch nicht reden und mich braucht Gott sowieso nicht. Verabschiede dich von solchen Gedanken. Du hast eine ganz spezielle Aufgabe und du bist nicht einfach austauschbar mit jemand anders. Leg dich fest und sag, ich will ein Diener Gottes sein und ich werde ein bedeutungsvolles Leben führen. Ich werde ein Leben führen, was Auswirkungen hat in eine Ewigkeit hinein. Das musst du mal entscheiden. Ich hatte ja gesagt, dass Gott Menschen sucht, durch die er seine Pläne hier auf der Erde tun kann. Und zwei Schriftstellen dazu auch genannt. Und Gott liebt es, solche Menschen zu finden. Das steht im Psalm 89, Vers 20. Da steht, ich habe David gefunden, meinen Knecht. Mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt. Gott liebt es, Menschen zu finden, die sagen, Herr, ich will das, was du für mich hast. Ich habe absolut keinen Plan, aber du hast einen Plan. Den will ich erfahren, darin will ich leben. Gott hat David gefunden und Gott freute sich. Und Gott konnte durch ihn unzählige Menschen segnen. Da steht auch nochmal Apostelgeschichte 13, 22, wurde das nochmal aufgegriffen. Nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, also Saul verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Also die Ansage heute ist, lass dich heute rufen und entscheide dich, dem Herrn mit deinem Leben zu dienen. Ganz egal, in welche Richtung der Herr dich dann leitet, beginne erstmal mit der Bereitschaft, dich dem Willen Gottes zu unterwerfen. Und das ist ein wirklich erfülltes und glückliches Leben. Jede Vorstellung, das wird dann alles ganz schwer und hart. Und da ist überhaupt keine Freude mehr. Und da kann man gar nichts mehr genießen. Und dann ist alles schwer und schwierig. Und dann ist alles, dann bin ich arm und dann habe ich nichts Schönes mehr. Das sind alles Lügen, das sind alles Lügen aus der Hölle. Jeder Mensch hat eine Bestimmung und das ist der Grund, warum all die Menschen da draußen so krampfhaft nach dem Sinn des Ganzen suchen. Und sich so massiv betäuben, um nicht an diese Frage denken zu müssen. Und nur ein Mensch, der seine Bestimmung gefunden hat, ist ein glücklicher Mensch. Deshalb ist dieser Zug in alle möglichen Religionen so stark, weil verschiedenste Religionen in irgendeiner Weise diese Erfüllung versprechen und am Ende nicht halten. Die einzige Erfüllung gibt es nur bei dem lebendigen Gott. Also wenn du bisher so gedacht hast, also wenn ich da sage, okay, ich lebe es nach den Plänen Gottes, ja, da habe ich ja das nicht mehr, dann gönnt mir vielleicht das weg und dann wird es schwierig, dann wird es hart und dann wird es eng. Das ist alles Müll, das sind Lügen. Ich habe inzwischen so viele Männer und Frauen im Reich Gottes kennengelernt, dass ich sagen kann, die Leute, die an dem Platz sind, wo Gott sie haben will, 100%. Das sind die erfülltesten, kräftigsten, stabilsten Menschen, die ich kenne. Und Gott freut sich, Leute zu finden, die sagen, ja Herr, ich unterwerf mich deinem Willen, ich will das entdecken, was du für mich hast. Das ist es. Das ist einfach das Größte, das Ultimative. Gott freut sich, solche Leute zu finden. Also es beginnt mit dieser Entscheidung. Du hast die Wahl, gleichgültig zu sein oder Misstrauen weiter irgendwie zu hegen, dass du da was verlierst oder da irgendwie dabei leer ausgehst. Oder du kannst entscheiden, ich lege mich fest, ein Diener Gottes zu sein und ich werde ein bedeutungsvolles Leben führen. Erster Punkt, treffe eine Entscheidung. Zweiter Punkt, wenn du das entschieden hast, dann beginnt ein Prozess der Veränderung. Eine Sache, die geschehen muss, dass der Heilige Geist uns mehr und mehr aus dem Einfluss dieser Welt herauslösen kann. Das ist ein ganz wichtiger Veränderungsprozess. uns fähig zu machen und in die Position zu bringen, die Pläne Gottes ausführen zu können. Dass wir die Einflüsse des Geistes dieser Welt aus unserem Leben herausbekommen, dass die abnehmen, dass die weniger werden. Also heraus aus Mittelmaß, aus Lauheit, aus Angepasstheit, aus Wischiwaschi-Christsein. Weiteres ganz wichtiges Ding, warum Veränderung notwendig ist, dass wir in unseren Motiven reiner werden. Dass wir aus reinen und guten Motiven heraus Dinge tun. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt. Der Heilige Geist muss in uns das Werk tun können, uns rein zu machen und frei zu machen von der Art und Weise, wie im Allgemeinen in der Welt vorgegangen wird. Also sprich, auf Kosten von anderen vorwärts zu kommen, Konkurrenz, Neid, Intrigen, andere zu unterdrücken und sich mit seiner eigenen Kraft irgendwie den Weg zu bauen. Das, was in allen Facetten propagiert wird, in den Medien, in Firmen, Ellbogen, rücksichtslos, du musst besser sein wie der andere. Seh zu, wenn du einen anderen hilfst, denk dran, dann kann der schneller sein wie du, also sei nicht so dumm. All das muss raus aus unserem Denken, muss raus aus unseren Herzen. Der Aufstieg im Reich Gottes, den Gott für dich definitiv geplant hat, und es ist absolut richtig, zum Ziel zu haben, im Reich Gottes aufzusteigen. Daran ist nichts Verkehrtes. Aber die Art und Weise, wie wir aufsteigen, unterscheidet sich von der Art und der Weise in der Welt grundlegend. Gott hat einen total anderen Weg, Menschen groß zu machen. Deshalb ist es wichtig, dass wir in diesen Veränderungsprozess uns hineinbegeben, dass der Heilige Geist all das Zeug, was da in uns angesiedelt ist, aus uns rausnehmen kann. Wenn das nicht geschieht und Menschen kommen im Reich Gottes zu zeitig in Verantwortung und fangen dann an, mit Methoden der Welt zu agieren, dann gibt es immer mächtige Schäden. Dann gibt es Gemeindespaltungen. Dann gibt es Menschen, die da auf der Strecke bleiben. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass der Aufstieg im Reich Gottes nicht nach den Methoden in dieser Welt zustande kommt. Nicht nach Leistung, nicht nach unten treten, nicht mit Rücksichtslosigkeit. Ganz kleines Beispiel, unsere Tochter hat da mehrere Einstellungstests hinter sich und da waren dann immer ein paar solche jungen Leute, die eben eine Ausbildung suchen, in einen Raum geholt und kriegen dann einen großen Fragebogen und müssen da irgendwie Fragen beantworten. Und in einer Firma, wo sie so einen Test mitgemacht hat, haben sie eine kurze Einweisung bekommen und dann wurde ganz klar gesagt, Leute, überlegt euch, ob ihr euren Nachbarn helft. Wenn der eine Frage besser beantwortet hat wie du, dann hat der den Platz, den du dann nicht hast. Ich finde das extrem finster, weil das die Werte aus dem Wort mit Füßen tritt. Es ist doch ungeheuerlich, 16-jährigen Mädels zu erklären, helft deiner Nachbarin nicht, wenn du einen Nachteil hast, bist du selber schuld. Aber anderes Beispiel hier aus unserer Gemeinde, wo jemand in einer neuen Firma angefangen hat zu arbeiten und die Firma hat bewusst zwei verschiedene Leute auf eine Position eingestellt und hat gesagt, ihr könnt jetzt sehen, ihr habt ungefähr ein Jahr und wer von euch beiden besser ist, steigt auf. Wo von Anfang an die Ansage, ihr dürft euch jetzt zerfleischen und wer am Ende der Stärkere ist, der bekommt einen besseren Job. Ich finde sowas abgrundtief böse. Das ist absolut finster. Und das ist Reich dieser Welt. Und im Reich Gottes ist das ganz, ganz anders. Ich lese mal einen Vers aus 1. Chronik 29, 12. Da steht, Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Der Herr ist in der Lage, dich groß und stark zu machen. Ein ultimatives Beispiel aus der Schrift ist David. David war ein einfacher Hirte auf dem Feld. Und er hat diese Berufung zum König bekommen und wurde von dem Prophet zum König gesalbt. Und nachdem er gesalbt war, ging er zurück zu seinen Schafen. Und hat weiter Schafe gehütet, weil zu dieser Zeit war Saul noch im Amt als König. Ganz wichtig, was wir daraus lernen können, David war also offensichtlich zu etwas Großem gesalbt, weil dieses zum König salben ist eine offizielle Handlung gewesen. und diente weiter an dem Platz, den er hatte. Und in dieser Zeit glaube ich, dass zwischen David und Gott sich eine ganz tiefe Beziehung entwickelt hat. Und wir lesen an keiner Stelle, dass David bereits gesalbt irgendetwas unternommen hätte aus seiner eigenen Kraft, um auf diesen Thron zu kommen. Du kannst das ganz genau studieren, was über David geschrieben steht. An keiner Stelle hat David nachgeholfen, um mal beim Samuel anzurufen, du hast mich zum König gesalbt, ich wollte bloß mal mich in Erinnerung bringen, wann bitte ist denn der Thron frei? Ich würde jetzt gerne, ich bin gesalbt, hallo, habt ihr das vergessen? Ich muss noch mal eine SMS schicken. Bitte, wann? Wann kommt der Saul hier weg? An keiner Stelle. Der Schlüssel, wie wir in die Pläne kommen, die Gott für uns hat, heißt Treue. Treue ist die ultimative Eigenschaft, die Gott bei uns sehen will. Treue ist etwas, was hier in dieser Welt überhaupt nichts mehr zählt, aber Treue ist im Reich Gottes enorm wichtig. Und was Gott bei uns sehen will, ist Treue. Und zwar in dem, wo wir jetzt im Moment leben und stehen. Dort, wo du jetzt lebst, wo du jetzt arbeitest, wo du jetzt bist, dort will der Herr sehen, bist du treu oder nicht. Der David war Hirte. Das war ein ganz normaler Beruf. Und in diesem Beruf war er treu. Und er hat als Hirte eine Menge Dinge gelernt, die später für das ganze Volk zum Segen geworden sind. Und Gott wollte sehen, wie er als Hirte treu ist. Und wir können das lesen, dass David sich mit Raubtieren angelegt hat. Ich glaube, dass diese Zeit enorm wichtig ist, für David enorm wichtig war. Und ich denke, weil er an dem Platz treu war und nicht nach Größerem trachtete und nicht nachgeholfen hat, endlich auf die Position des Königsthrons zu kommen, deshalb konnte er später König werden und ein Hirte werden für ein ganzes Volk. Also, Merksatz, vor dem Dienst für den Herrn an den Menschen kommt unsere Vertiefung der Beziehung zu ihm. Also unsere Beziehung zu Gott und unser alleiniger Dienst auch vor ihm, dass wir ihm anbieten, dass wir ihn loben, dass wir ihm Dank geben. Unsere Beziehung zu ihm ist wichtiger als der Dienst. Und das müssen wir, bevor wir auch in Dienste kommen, gelernt haben. Dienste, wo Leute das nicht gelernt haben oder wo sie es wieder vergessen haben, dass die Beziehung und dass dem Herrn dienen wichtiger ist als alles andere. Solche Dienste sind oft sehr, sehr zerstörerisch und entwickeln sich oft in eine verkehrte Richtung. Und David diente bei den Schafen dem Herrn. Und ich glaube, dass er dort auf dem Feld lernte, seine Laute zu spielen und dass da außer die Schafe und das Gras niemand zuhörte. Aber ich glaube, dass Gott seine Anbetung genossen hat. Und ich glaube, dass dort, genau dort, wo kein Mensch dabei war, seine Salbung zur Anbetung gewachsen ist. Und die Salbung hatte dann ein Ausmaß, dass der Tag kam, wo es dem Saul dreckig ging und wo dem Saul echt Dämonen dann schon quälten. Und Leute um den Saul herum gesagt haben, wir kennen einen Mann, der kann Saul Linderung verschaffen. Und sie haben David geholt. Und David hatte die Salbung, wenn er gespielt hat, ging es in Saul gut. Wenn er gespielt hat, mussten die Dämonen schweigen. Kann ich die Schriftstelle geben? 1. Samuel 16, 18. Und einer von den jungen Männern antwortete, siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Zither zu spielen weiß, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes mächtig von guter Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Also wir befördern uns im Reich Gottes nicht selbst. Wir nehmen uns nicht selber Positionen. Wir nehmen uns nicht selber einen Platz. Sondern wir sind treu in dem, was wir tun, was unsere momentane Aufgabe ist. Und wir warten, dass andere das sehen. Das ist die Art, wie Gott uns groß macht im Reich Gottes. Ich habe inzwischen eine Abneigung gegen Dienste, die sich selbst Raum nehmen oder irgendwo hineindrängen. Das ist nicht die Art im Reich Gottes. Und dann kam David an den Königshof und hat die Zither gespielt und dem Saul ging es besser und zum Dank hat er Saul zweimal versucht, mit seinem Speer David umzubringen. Und David ging wieder zurück zu den Schafen. Und ein Stück später, da kam die ganze Zeit von Verfolgung, weil er Saul dann so rasend war, so zornig war, was auch sein Herz sehr offenbart, dass dann die Frauen sangen, Saul tötete Tausende und David Zehntausende. Da war es um den Stolz vom Saul geschehen. Und der totale Hass auf David ging los und er verfolgte ihn in alle möglichen Landschaften und Regionen und Saul ist vor ihm geflohen. Und als der Moment kam in dieser Höhle, wo er die Chance gehabt hätte, den Saul endlich aus dem Weg zu räumen, stellt euch das vor, er war zum König gesalbt und war damit rechtmäßig derjenige, der auf dem Thron hätte sitzen müssen und ist geflohen vor Saul. David kam nicht auf die Idee, ich bin gesalbt, das ist der Plan Gottes, der Prophet Samuel hat es prophezeit, der Prophet Samuel hat Saul gesagt, dir ist das Königreich weggerissen worden, ich fahre jetzt dorthin und wir bringen jetzt den Saul um, wir schaffen jetzt geordnete Verhältnisse, wir bringen jetzt in Existenz, was Gott gesagt hat. Das hat David nicht gemacht. Der ist vor ihm geflohen, bis dahin, dass er sich bei den Philister wahnsinnig stellen musste, was enorm demütigend war. Und in dieser Höhle hat er die Chance gehabt, dann sagen noch die Freunde von David, jetzt hat der Herr Saul in deine Hand gegeben. Also jetzt bring ihn um, das ist von Gott. Jetzt ist er hier in der Höhle alleine, jetzt mach ihn platt. Und David sagt, das sei ferner von mir, dass ich den Gesalbten des Herrn anfasse. Also das ist eine Menge zu lernen, dass im Reich Gottes wir nicht mit unseren Ellbogen irgendwo hinkommen. Das ist hier mein Platz, das ist mein Dienst. Ich habe das und das Instrument studiert. Mir steht es zu, hier die Anbetung zu leiten. Im Reich Gottes laufen die Dinge ganz anders wie in der Welt. Und David gibt hier das wunderbare Beispiel, dass er sich nicht vergriffen hat am Saul und warten konnte, bis Gott dafür gesorgt hat, bis es soweit war. Und deshalb ist das so ein überragender König geworden, ein prophetisches Bild auf Jesus. Und Jesus wurde auch als Sohn Davids bezeichnet. Und deshalb konnte Gott durch David das Volk so überragend segnen. Und David hat nicht eine einzige Niederlage erlebt in seiner gesamten Amtszeit. Hat jede Schlacht gewonnen. Jede. Das ist gigantisch. Aber das ist der dritte Punkt. Da ist wirklich wichtig, die Beförderung im Reich Gottes kommt durch andere. Und wir warten und haben Geduld und nutzen die Zeit, dass der Heilige Geist uns verändert, dass der Heilige Geist uns Salbung geben kann, dass da Motive rein werden, dass da weltliche Einflüsse aus unserem Leben kommen, dass wir in verschiedenen Dingen klarer sehen. Und der Tag kommt, wenn du diese Haltung hast, dass Gott dich ruft und auch in Position bringt. Und wir tun gut daran, da nicht mit unserer eigenen Kraft nachzuhelfen. Gibt es die ganz bekannte Schriftstelle, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und wir wollen, dass die mächtige Hand Gottes mit uns ist. Und er will uns schützen vor Ungeduld, vor Anmaßung, vor Überhöblichkeit. Will uns davor schützen, dass wir von uns selber höher denken, als wir sind. Und Gott möchte nicht, dass uns in der Aufgabe oder Position zum Schaden wird. Deshalb brauchen wir Zeiten der Vorbereitung. Und Zeiten der Vorbereitungen sind in der Regel länger, als wir denken. Ich glaube, dass der Mose ca. 40 Jahre Vorbereitung brauchte für seine Aufgabe. Aber schaut das an, als der Mose schon gecheckt hatte, im Haus des Pharaos groß geworden und auch diese Erziehung genossen hatte, eine sehr hohe Bildung hatte, und er kommt zu diesem Streit dazu und erschlägt diesen Ägypter, musste dann fliehen. Als Mose in seiner eigenen Kraft agiert hat, hat er einen Ägypter geschlagen. Einen. Als Mose in seiner Berufung diente, die Gott für ihn hatte, hat er die gesamte Armee im Meer ertränkt. Das ist die Effektivität, die wir haben, wenn wir in der Zeit an dem Ort sind, wo Gott uns haben will. In seiner eigenen Kraft ein Ägypter, in der Kraft Gottes die gesamte ägyptische Armee. Es war damals die hochgerüstete Armee auf der ganzen Welt. Also das ist irgendwie ein guter Satz. Der Verzicht auf Selbstbeförderung ist praktisch gelebte biblische Demut. Es ist praktisch gelebte Demut, sich nicht selber im Reich Gottes Positionen zu nehmen oder an sich zu reißen oder mit Nachdruck deutlich zu machen, ich bin die geeignete Person, seht ihr denn das nicht? Ich kann das viel besser als der und der. Vor Jahren war ich mal zu einem Pastorentreffen, weit weg von hier. Das fand 2-3 Mal statt, waren sehr, sehr gute Zeiten. In einem dieser Treffen stand plötzlich jemand auf und verkündete uns, dass der Herr ihm eine Prophetie gegeben hat. Und dass in der Prophetie eben ungefähr sinngemäß hatte die Prophetie zum Inhalt, dass er eben gerufen ist vom Herrn, über seine Gemeinde hinaus auch irgendwie Leitungsfunktion zu haben und mal in einem Netzwerk von großer Bedeutung zu sein, und erklärte uns über die Prophetie, alles mit wohlgewählten Worten, eigentlich indirekt, ihr lieben Leute, bitte versteht, aber ich bin jetzt euer Chef. War für mich ein ganz, ganz krasses Beispiel, wie sich jemand, natürlich mit frommen Worten, in Position bringt. Das ist was ganz anderes, als was wir hier in diesen Schriftstellen sehen. Das war auch das letzte Mal, als ich da hingegangen bin. Und also Gott möchte uns schützen, dass wir voller Selbstvertrauen in Dienst oder Position gehen, weil wir in all dem, was wir auch tun können im Reich Gottes und wo wir dem Herrn dienen, total abhängig sind von seiner Gnade. Und weil wir, wenn wir uns auf uns selber verlassen oder auf unsere Fähigkeiten, werden wir scheitern. Wir sind so stark in der Versuchung, wenn wir mit unseren eigenen Fähigkeiten irgendwas erreichen können, dann brauchen wir ja die Gnade nicht. Und das ist einfach gefährlich. Also ein erfolgreicher und fruchtbarer Dienst ist allein Gnade Gottes und nicht unsere Kraft oder Fähigkeit. Ich möchte nicht sagen, dass natürliche Fähigkeiten so in bestimmten Dingen gut sind oder dass wir auch bestimmte Dinge gelernt haben, dass wir das alles jetzt irgendwie gering achten oder niedertreten. Gibt es so diese Extreme? Es gibt die Lehre, all deine Fähigkeiten musst du alle einstampfen, das ist alles fürs Reich Gottes total ungeeignet, nur Gnade, nur was von ihm kommt, alles was du kannst, alles nicht brauchbar. Und es gibt die andere Lehre, dass Gabentests veranstaltet werden und dann noch 26.000 Kreuzeln in den umfangreichen Fragebogen ergibt dann unten noch 14 Auswahlungstabellen, du bist geeignet zum Leiter. Warum auch immer, kommt dann unten irgendwie raus. Und aufgrund deiner natürlichen Fähigkeiten bist du das und deshalb wirst du jetzt dort eingesetzt. Und ich halte beide Lehren für verkehrt. Das hinkt alles aus meiner Sicht. Wenn du zu bestimmten Dingen begabt und befähigt bist, kann es sehr gut sein, dass das nützlich und brauchbar ist in deiner Berufung. Aber wir sollten nicht darauf vertrauen. Wir brauchen Gnade Gottes. Und wenn durch uns gute Dinge geschehen, ist das allein Gnade. Wir dürfen nicht mit dem Selbstvertrauen in Aufgaben oder Dienste gehen, ich kann das, weil das habe ich gelernt. Aus diesem Grunde kann es sein, dass jemand, um mal bei dem Beispiel Lobpreis zu bleiben, da sein Instrument in der Perfektion beherrscht, minimale Salbung hat, weil er so sehr auf seine Fähigkeit vertraut und in dieser Zeit von Anbetung bewegt sich ganz wenig. Und es kann durchaus sein, dass jemand, der gerade G, D und A Dur greifen kann und die Gitarre grässlich verstimmt ist, aber ein total hingegebener Anbeter ist, in so einer Zeit der Heilige Geist sich mehr bewegt. Also nicht, dass wir unsere Dinge, die wir gut können oder die wir auch gelernt haben, irgendwie jetzt alle mit Gewalt ablegen müssten, aber wir vertrauen nicht auf diese Sachen. Wir vertrauen alleine auf ihn und dass er durch uns wirkt. Also ich fasse bisher nochmal zusammen. Es beginnt mit der Entscheidung, dass wir sagen, ich will ein bedeutungsvolles Leben führen, ich will nach den Plänen Gottes suchen und ich werde mich diesen Plänen unterwerfen. Zweiter Schritt, dass dann ein Prozess der Veränderung beginnt. Das habe ich an dem Beispiel von David auch erklärt. Und der dritte Schritt, die Beförderung kommt vom Herrn durch andere. Habt die Geduld, warten zu können, bis andere dich rufen. Und trotzdem kannst du dich vorbereiten, sei trotzdem aktiv. Vielleicht weißt du vom Herrn, dass Gott dich mal gebrauchen will, zu lehren. Und du hast vielleicht bisher noch nie gelehrt und hattest auch noch gar keine Gelegenheit. Du kannst dich trotzdem vorbereiten. Du kannst trotzdem Konzepte schreiben. Du kannst zu bestimmten Themen die Schrift studieren. Du kannst bestimmte Bücher dazu lesen. Du kannst einen Fundus anlegen mit Lehrmaterial. Selber Dinge zu erstellen, Dinge aufzuschreiben. Das kannst du alles tun. Der Tag wird kommen, wo du das brauchst. Also sei da nicht passiv, sondern bereite dich vor und warte auf den Tag, bis Gott dich in Position bringt. Also vor dem öffentlichen Erfolg und Aufstieg ist immer eine Zeit des Dienstes im Verborgenen. Und diese Zeit hatte David bei den Schafen. Ich glaube, dass David da Zeiten hatte, wo er Gottes Gegenwart erlebt hat und wo Freude und Kraft und Trost und Ermutigung und Güte in sein Leben gekommen sind. Und ich glaube, dass ihn das dann, als er von Saul so stark verfolgt wurde, wirklich geschützt hat vor Rache, vor Wut, vor Zorn, vor Bitterkeit, vor Selbstmitleid, dass David da in seiner ganzen Haltung Saul gegenüber sauber bleiben konnte. Das ist mein vierter Punkt. Ich glaube, dass es für jeden von uns, wenn wir uns in diese Richtung bewegt haben, wenn wir suchen nach unserer Berufung, wenn wir sagen, da will ich darin leben, da will ich hinein. Es kommt eine Zeit, wo Gott das prüft. Ich bin ganz sicher, dass das für jeden kommt, dass Gott testet. Ich glaube, dieser Test bei David war diese Verfolgungszeit von Saul. Wir haben ja dieses andere, oder um nochmal kurz bei David zu bleiben. Wir lesen an keiner Stelle, dass David Gott gegenüber mürrisch wurde oder unzufrieden und lautstark geäußert hat, Gott, wie kann denn das sein? Habe ich nicht dem David gedient? Habe ich nicht der Harfe gespielt? Wieso versucht er mich jetzt mit seinem Speer zu durchbohren? Habe ich nicht Schlachten für ihn geschlagen und eine Menge mächtige Feinde besiegt? Ist das jetzt der Dank, dass ich so treu war? Womit habe ich denn das verdient? Das ist doch ungerecht. War das alles umsonst, was ich jetzt gemacht habe? Nirgendwo lesen wir sowas von David. Also diese Zeit im Verborgenen mit Gott ist die entscheidende Zeit für unsere Berufung. Entscheidend, in welchem Maße uns Gott gebrauchen kann. Absolut entscheidend. Weil wir, wenn wir in unserer Berufung dienen, wir erleben Ungerechtigkeiten, wir erleben Verfolgung, wir erleben Dinge, wo es da kurz die Luft nimmt. Und wenn da nicht Zeiten der Vorbereitung waren, dann wirst du zornig, dann wirst du bitter, dann nimmst du Rache, dann geht es zur Sache. Und Gott will uns davor bewahren. Deshalb ist die Vorbereitungszeit dafür wichtig. Ich denke, ein anderes Beispiel in der Schrift, wo Gott wirklich getestet hat, war Josef. Ich meine, was Josef erlebt hat, dass er da seine Träume den Brüdern erzählt hat und sie haben ihn da in diesen Brunnen geworfen, haben ihn da fast umgebracht. Da wurde als Sklave nach Ägypten verkauft oder kommt dann dahin. Und wir lesen ja in der Wort Gottes, dass er in Ägypten einen massiven Aufstieg hatte, zu einem sehr bedeutungsvollen Mann. Und dann kommt diese stolze, diese verlogene Frau und David landet im Gefängnis, Josef. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, ich glaube, er war 3, 3,5 Jahre im Gefängnis, ne, oder? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war es eine ziemlich lange Zeit. Und in dieser Zeit im Gefängnis, wenn wir uns da mal hineindenken, er war ein wichtiger, bedeutungsvoller Mann. Und aufgrund dieser stolzen und lügnerischen Frau kam er dort ins Gefängnis, was total ungerecht war. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, hat sich absolut korrekt verhalten. Und als er dann im Gefängnis war, er wusste ja nicht, wie lange das jetzt sein würde. Josef wusste ja in dem Moment nicht, ob er das überhaupt überlebt. Ich glaube, dass viele Leute nie wieder aus dem ägyptischen Gefängnis herausgekommen sind. Weil die Haftbedingungen, denke ich, waren doch anders als heute. Und das war eine Phase, wo sich das so anfühlt, als bist du von deiner Berufung so weit weg wie die Erde vom Mars. Er hatte diese Träume, er wusste, was seine Berufung war, und dann sitzt er im Gefängnis. Und da passiert erstmal gar nichts. Und da waren andere begnadigt, und der Josef nichts. Und da lesen wir auch nichts davon, dass Josef angefangen hätte, Gott Vorwürfe zu machen und mit Gott zu streiten. Womit habe ich denn das verdient? Und das ist doch total ungerecht. Und wie kann denn das sein? Psalm 105 ist davon geschrieben, Psalm 105, Vers 17. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft Sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, dass das Wort des Herrn ihn bewährte. Ich glaube, dass Josef unerschütterlich festgehalten hat an dem, was er von Gott gehört hat, festgehalten hat an der Treue Gottes und dass das ihn in die letztendliche Bestimmung gebracht hat. Durch die Weisheit von Josef, diesen Träumen der Hungersnot, dass sie dann über Jahre auch Getreide speicherten, hat Josef Millionen Menschen das Leben gerettet. Stellt euch mal vor, durch einen Mann, der sich dem Willen Gottes hingegeben hat, hat Gott Millionen Menschen das Leben gerettet. Vor dem Verhungern. Das ist ultimativ. Also es kommt eine Phase der Prüfung, wo Gott uns testet, ob auch wenn es uns übel ergeht und die Umstände scheinbar das totale Gegenteil sorgen von dem, was wir mal von Gott gehört haben. Und da kommt eine Zeit, wo Gott uns prüft und wissen will, ob wir dann immer noch zu ihm stehen. Und Gott muss das prüfen, bevor er uns wirklich mehr anvertraut. Weil in einer Salbung vom Herrn zu dienen, ist in einer gewissen Weise Macht. Und Gott muss sich versichern, ob wir das missbrauchen und wie wir damit umgehen. Das muss Gott einfach wissen. Deshalb gab es da eine Testphase für David und da gab es diesen Test für Josef. Und beide haben ihr Herz bewahrt. Es gibt viele Männer und Frauen im Reich Gottes, die diesen Test nicht bestanden haben, durch schlimme Umstände, durch schwere Situationen, ihr Herz nicht bewahrt haben vor Bitterkeit oder vor Selbstmitleid oder vor Zorn und dadurch Berufungen zerstört wurden. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns da an diesen beiden Männern in der Schrift ein Beispiel nehmen. Es gibt einen Ausspruch von David, das Psalm 27,3, den finde ich wirklich sehr erstaunlich. Da sagt David, wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Also wenn ich von mir ausgehe, ich kann mich schon fürchten, wenn mir eine einzelne Person einen bösen Brief schreibt. Schon das bringt in mir Furcht hervor. Und David sagte, wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Und diese Stärke, diese Standfestigkeit, diese Sicherheit, die er da hatte im Herrn, die kam durch diese Zeiten draußen bei den Schafen. Wenn wir denken, dass wir das nicht brauchen oder das überspringen und im Reich Gottes versuchen, große Dinge zu tun, richten wir, denke ich, fast nur Schaden an. Für uns selber und für die, die es betrifft. Also ich finde diesen Vers wirklich erstaunlich, dass er das sagen kann, dass wenn ein Herr sich gegen ihn lagert, sein Herz sich nicht fürchtet und wenn Krieg sich gegen ihn erhebt, er vertrauensvoll ist. Also wir brauchen in dieser Zeit der Vorbereitung, dass Gott uns da in eine Reife bringt, dass wir nicht mehr abhängig sind von den Stimmungen unserer Seele. Von Umständen, die manchmal schwierig sein können. Das ist eine echte Voraussetzung für Erfolg im Reich Gottes. Und es werden Situationen kommen, wo wir feststehen müssen. Von daher ist es wichtig, dass wir nicht vorzeitig aus dieser Schule Gottes davonlaufen, dass wir nicht vorzeitig da kündigen, dass wir nicht irgendwann beschließen, hey, ich bin jetzt weit genug, jetzt geht's los. Wir haben das tragisch erlebt, vor einigen Jahren, wo Leute den Entschluss gefasst haben, wir sind jetzt so weit, wir wollen jetzt nicht mehr warten, wir brauchen jetzt nicht mehr warten, wir können jetzt starten. Wir gründen jetzt Gemeinde. Und wir konnten das nicht sehen als Leitung, dass diese Zeit da ist. Und sie war auch nicht da und es wurde keine Gemeinde. Es ist wirklich tragisch. Das ist ein weiterer Grund, warum viele Berufungen schon verschrottet sind, ehe sie wirklich anfangen. Weil Leute an irgendeiner Stelle ungeduldig werden und sagen, ich bin soweit, es geht los jetzt. Ich fange jetzt meinen Dienst an. Ich schicke jetzt Werbung umher. Ich gehe jetzt in Gemeinden. Ich tue jetzt dies und das und jenes. Also Treue ist der Schlüssel, in das hineinzukommen, was Gott für uns hat. Und durch diese Bewährung, durch dieses Treusein auch in üblen Umständen, kommt Reinheit und Glaube in unser Leben. Wir sehen es bei David, welche Kühnheit in seinem Leben war, an dieser Geschichte, wie er Goliath gegenübertreten konnte. Das geht nur, wenn man in der Art und Weise ein geformtes und erfülltes Herz hatte wie David. Diese Situation, wo das Heer der Israeliten und das Heer der Philister gegenüber lagen und der Goliath über Tage hinweg das Volk Gottes verhöhnte und das Heer der Israeliten verspottete und alle dem zuhörten und die Angst in ihnen wuchs und wuchs und wuchs, auch darin begründet, dass Goliath das selber schon körperlich, ich habe das mal nachgerechnet, anhand der Ellen, die da angegeben sind, dass er ungefähr 2,70 Meter bis 2,90 Meter groß war. Und das ganze Heer, die ganze Armee der Israelis war voller Angst. Und dass David dahin treten konnte und sagen konnte, wer ist dieser Beschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und da kündigt dem Goliath an, ganz gesittet, ich werde dich und deine Philister heute die Leichen den Vögeln zum Fraß vorgeben. Das geht nicht mit eigener Kraft. Das geht, wenn man bewährt ist im Glauben, wenn die Beziehung zum Herrn so stark ist, wie sie bei David war. Und David wusste, ich habe einen Bund mit Gott und jetzt sind die Feinde, die meine Feinde sind, Gottes Feinde. Es kommt zum Ausdruck in dieser Anrede, dieser Unbeschnittene. Unbeschnitten hieß, der hat keinen Bund mit Gott. Solche Kühnheit kann Gott in uns hervorbringen. Es ist gewaltig. Also der Aufstieg von David war nicht nur deshalb so grandios, weil Gott diesen Plan mit ihm hatte, sondern auch wesentlich aus dem Grund, dass David den Test bestanden hat. Dass sich richtig verhielt, richtig reagierte. Und da sollen wir nicht entmutigt sein und überlegen, ja, ich habe irgendwie den Test schon mal vergeigt oder wer weiß, und wenn ich das nicht schaffe, dann ist irgendwie alles vorbei. Also dieser Test hat nicht so dieses endgültige Ding an sich, aber dieser Test wird kommen. Und sicherlich haben wir da auch mehrere Chancen, wo Gott wissen will, wie wir reagieren. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass wir das wissen, dass Gott uns da prüft. Ich will noch eine Schriftstelle geben zum Thema Treue. Im Psalm 101, Vers 6 steht, meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenen Weg wandelt, der darf mir dienen. Und hier steht, wer auf vollkommenen Weg wandelt. Ja, Deutschen haben manchmal so die Vorstellung, dass Vollkommenheit fehlerfrei bedeutet. Dass wir alles dann nur noch richtig machen und uns in keiner Richtung mehr irgendein Fehler unterläuft. Kein falscher Gedanke mehr. Alles super, alles richtig. Und das meint diese Schriftstelle nicht. Auf vollkommenen Weg wandeln meint nach dieser Schriftstelle eine Haltung von Hingabe und Treue zu haben. Und in dieser Haltung dürfen wir Fehler machen. Es ist kein Problem, dass wir im Reich Gottes Fehler machen. Ein Problem ist es für Gott, eine stolze Haltung. Eine Haltung, die auf sich selber vertraut. Das ist ein Problem. Das verursacht Schaden. Es ist kein Problem für Gott, wenn wir Fehler machen. Und wir sehen das auch bei den Jüngern, was für gravierende Fehler auch sie machten. Und es war kein Problem, dass Gott sie so mächtig gebrauchen konnte. Denk nur an Petrus, was er kurz vor der Kreuzigung von Jesus losgelassen hat. Also Gott sagt, meine Augen sind auf die Treuen im Land gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenen Weg wandelt, der darf mir dienen. Und vollkommener Weg meint in Hingabe und Treue. Eine andere Worterklärung für das Wort, was hier für vollkommen im Urtext steht, wäre schlicht, beständig oder fromm. Beständig. Das ist wirklich das Gegenteil von unserem Zeitgeist. Das Gegenteil vom Geist dieser Welt. Es ist nichts mehr beständig. Oder 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Er schreibt nicht, das vertraue den Gebildeten an oder das vertraue denen an, die in der Gesellschaft in der oberen Schicht leben, den Reichen. die mit dem Haus mit Swimmingpool und Zweitwagen. Er sagt, vertraue das treuen Menschen an. Treue ist so wichtig im Reich Gottes. So viele Leute übernehmen in Gemeinden kleine Aufgaben, irgendwann haben sie keinen Bock mehr, lassen es sein, machen es nicht. Treue muss gelehrt werden, Treue muss vorgelebt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich war schon in einigen Gemeinden im russischen Bereich, wo die Pastoren sich so massiv beklagten, ich muss alles alleine machen, keiner übernimmt ja meine Aufgabe. Ich kann mich auf keinen verlassen, schon seit Jahren. Bis dahin, dass der Pastor selber die Gitarre mitbringt, die Gitarre selber stimmen muss und noch auf dem Weg zur Versammlung vom Handy aus anruft, wer bringt den Overhead mit, der ist schon wieder nicht da, den erreiche ich nicht, gut, dann haben wir eben keinen. Nach Jahren Gemeindebau, nicht eine Person, auf die man sich wenigstens mal verlassen kann, die die Bude aufschließt und den Overhead ansteckt. Wie kann denn das sein? Treue ist so ein wichtiges Ding und es muss gelehrt werden. Wir müssen sehen in der Schrift, dass das für Gott absolute Bedeutung hat. Und dass Paulus hier sagt, das, was du gehört hast von mir, vertraue treuen Menschen an. Also Timotheus soll nach Leuten suchen, die zum Zeitpunkt der Suche und des Findens bereits treu sind. Die übernatürliche Ausstattung, die übernatürliche Befähigung zu dem, wozu Gott uns ruft, die kommt vom Herrn. Das Ding, was wir Salbung nennen. Das ist etwas, was von Gott kommt. Wenn wir treu sind. Der Herr will sehen, wohin gebe ich meine Salbung? Wem gebe ich meine Salbung? Was ist das für ein Herz? Wie verhält sich dieses Herz unter Druck? Wie verhält sich dieses Herz in einer Situation? Wie schnell wird dieses Herz mich modisch machen, sich gegen mich auflehnen, mich vollmaulen, wie schlimm es jetzt ist, und das kann doch alles nicht sein. Gott will das wissen. Also die Befähigung kommt von ihm, wenn wir treu sind. Ich habe hier aufgeschrieben, kommen Christen in Dienste ohne Treue, wird bei beginnendem Erfolg Hochmut kommen. Und die Bibel sagt, dass Hochmut vor dem Fall kommt, und dieser Fall wird sich ganz sicher ereignen. Das steht ganz klar fest. Und der Herr vertraut denen Salbung und Befähigung an, die ihre eigene Unfähigkeit erkannt haben. Aber es ist wichtig, nicht dabei stehen zu bleiben, dass wir zunehmend feststellen, wie wenig wir eigentlich wirklich drauf haben und wie wenig da bei uns da ist. Wir bleiben nicht dabei stehen, sondern wir gehen weiter, dass Gott uns dann zu Dingen fähig machen kann. Also Paulus gibt das so vor, 2. Korinther 12, 10, da sagt er, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also sprich, wenn ich mit meinen menschlichen Möglichkeiten am Ende bin, dann kann Gott durch mich massiv wirken. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und da meint er im Herrn. Sie erkennen, dass wir ohne ihn nichts tun können, und dass er sich dann durch uns als mächtig erweist. Ich will noch ein paar Beispiele nennen, was Dinge sein können, zu denen uns der Herr ruft oder wie Gott uns gebrauchen will. Wichtig ist mir, dass wir von unserer Berufung oder von dem, was es überhaupt an Berufung gibt, dass wir da nicht so ein enges, schmales Bild haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, da gibt's Apostel, Lehrer, Propheten, Hirten, Evangelisten. Irgendwie finde ich mich bei keinem von den fünfen, das war's. Ich passe auf keine der fünf Stellenbeschreibungen, dann wird's wohl das gewesen sein. Das ist viel, viel weiter. Also, da gibt es Berufungen zu leiten, in Anbetung zu leiten, Berufungen zu lehren. Es gibt eine Berufung, Menschen in einer göttlichen, übernatürlichen Art und Weise Rat geben zu können. Es gibt Berufungen, in bestimmten Situationen Gottes Weisheit hineinsprechen zu können. Wo Leute in verzwickten Situationen stecken und du sagst zwei Sätze, oh ja, genau, das ist es, oh wunderbar. Es gibt Berufungen zum Gebet. Es gibt Menschen, die sind gerufen zum Beten. Das kannst du daran erkennen, dass es für die Leute nie eine Last ist zu beten. Dass die nie die Idee haben, das ist ja nur beten. Nach dem Motto, wenn du so gar nicht tauchst und zwei linke Hände hast und kein Instrument spielen kannst und sonst nicht hinkriegst, gut, beten kannst du immer. Leute, die zum Beten gerufen sind, denen ist es nie eine Last zu beten. Die können das stundenlang machen. Die sind auch bei allen Problemen, die irgendwo auftauchen, weil die sagen, müssen wir beten. Das ist der erste Satz. Das sind Leute, die sind gerufen zum Gebet. Das sind ganz, ganz wichtige Leute. Das sind viel, viel entscheidender, als wir denken. Es gibt Berufungen, Wunder zu tun, außergewöhnlichen Glauben zu haben in bestimmten Situationen. Berufungen, Leute zu heilen, Berufungen durch außergewöhnlichen Glauben Situationen zu verändern. Es gibt eine echte Berufung, fähig zu sein, zu organisieren und zu planen. Dass Dinge im Reich Gottes gut geplant, gut organisiert, durchdacht funktionieren. Ohne dass dabei sinnlos Material und Menschen verschleißen. So eine echte Berufung, es kann eine wirkliche Begabung vom Heiligen Geist sein. Eine andere Berufung kann sein, dass du dich Nöten und Schwierigkeiten bei anderen Menschen erbarmst. Es gibt Berufungen auf dem Gebiet von praktischer Hilfeleistung. Es gibt Leute, die sind dazu befähigt, in praktischen Dingen Lösungen zu finden, auf die Leute, die in dem Fach jahrelang arbeiten, nie kommen. Das sind echte Berufungen, die von Gott kommen. Ich muss mal an diese Schriftstellen denken, wo die Anweisungen kommen, dann von den Bau des ersten Tempels oder auch schon Stiftshütte und die Einrichtungsgegenstände vom Tempel, wie genau Gott was anweist, wo ich sehen kann, der Heilige Geist ist ein Handwerker und ist auch dort absolut vollkommen übernatürlich. Also lasst uns da nicht so eng denken, ja, was gibt es in unserer Gemeinde? Es gibt Anbetung, es gibt Predigtdienst, es gibt noch irgendwie eine Hausgruppenleitung, bei uns Jupsgruppenleiter. Das ist irgendwie alles nicht so mein Ding, ne, das war's dann. Bitte denkt nicht so eng. Das ist eine ganz, ganz breite Palette. Im Allgemeinen, Gott will dich gebrauchen, andere Menschen zu segnen. Du sollst ein Segen sein. Und da gibt es was ganz Spezielles, was Gott durch dich bringen kann und auch bringen will. Natürlich haben wir dann diese Schriftstelle 1. Korinther 12, 28, wo steht, Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Gibt es auch noch dann 1. Korinther 11 so eine Passage. Finde heraus, entscheide dich dafür, ein Leben zu führen in dem Plan von Gott, weil nur das ist ein wirklich erfülltes Leben. Wir werden vor Jesus stehen und Gott wird uns fragen, wie wir mit unserem Leben umgegangen sind. Gott wird uns fragen, was hast du mit deinen Talenten getan? Hast du mit den Talenten gewuchert? Hast du damit gehandelt? Oder warst du gleichgültig oder faul? Hast das Ding eingegraben und das war's? Der Bereich von Prophetie ist insofern bedeutungsvoll, was unsere Berufung angeht, dass durch Prophetie starke Bestätigung kommt, wenn wir dort beginnen, Einsicht zu bekommen. Gott uns so Stück für Stück, scheibchenweise Einsicht gibt in das, was er mit uns tun will. Ich glaube nicht, dass das so rum funktioniert, dass irgendeine Prophetie von außen kommt und du hast von dem Inhalt noch nie in dein Leben gehört und noch nie eine Ahnung davon gehabt und jetzt aufgrund dieser Prophetie in eine bestimmte Richtung gehst. Ich glaube, dass das in der Regel nicht funktioniert. Zumindest aus den bisherigen Vielzahl von Telefonaten und Kontakten im Land, noch in anderen Ländern, habe ich noch nie gehört, dass das funktioniert. Gott wird dir immer zuerst offenbaren, was der Plan für dich ist. Und Prophetie oder auch Bestätigung von anderen wird das Ganze unterstützen und dich darin sicherer machen. Und ich wäre sehr skeptisch, wenn du bestimmte Dinge schon erkannt hast und wenn du weißt, das und das ist die Richtung, die Gott für mich hat. Und da kommt Prophetie, die in eine total andere Richtung geht, würde ich dich sehr ermutigen, das ganz sehr zu prüfen. Ich kenne wirklich, war eine Menge Gespräche in den letzten Jahren, eine Menge Telefonate, wo Leute in schlimmste Situationen gekommen sind und die abgefahrensten Dinge getan haben, weil eine Prophetie ihnen gesagt hat, im Namen des Herrn, du sollst das und das tun. Da haben Leute sich verschuldet, haben Häuser gekauft, haben Autos gekauft, was sie nie wollten, nie vorhatten. Und ich habe noch keinen Fall gehört, wo sowas funktioniert hat. Also das, was der Herr dir offenbart und das, was von außen prophetisch zu dir kommt, das kommt zusammen. Wenn das krass voneinander abweicht, dann würde ich es sehr ermutigen, die Prophetie gründlich zu prüfen, ob das wirklich vom Herrn ist. Also da ist viel Schaden schon angerichtet worden. Ich möchte am Ende noch drei Schriftstellen sagen, die das Ganze vollständig machen. Erste ist 5. Mose 8, 17. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Wenn wir dabei sind und hineinkommen in das, was Gott für uns hat, und uns werden da Dinge gelingen, wir werden Segen wirken und wir sehen gute Ergebnisse, wir sehen, da kommt gute Frucht, hüten wir uns davor, dass wir diese Haltung einnehmen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand. Hüten wir uns davor, die Ehre für uns zu nehmen. Hüten wir uns davor, stolz zu werden, dass uns was gelungen ist, dass durch uns was Gutes geschehen ist. Passen wir auf, dass immer, wenn da was gut gelaufen ist, dass wir Gott dafür ehren, weil es war wirklich seine Gnade. Dann habe ich noch eine Schriftstelle, Lukas 17, 10. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist die Haltung, die wir haben sollen. Oder Matthäus 25, 21. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Wenn wir jetzt über weniges treu sind, wird der Herr uns über vieles setzen. Und das kann hier schon anfangen und wird im tausendjährigen Reich ganz sicher so sein. Also ist es schon jetzt eine hervorragende Investition in die Zukunft. Wenn wir jetzt über weniges treu sind, wird der Herr uns über vieles setzen. Und das ist etwas, was ich für mich beschlossen habe und woran ich mein Leben lang festhalten will. Wenn Jesus kommt, ich will von ihm hören, recht so, du guter und treuer Knecht. Ich will diesen Satz von ihm hören. Das habe ich fest beschlossen. Ich will leben in dem, was er hat. Und das will ich so als Zeugnis am Ende sagen. Ich bin da DDR-mäßig aufgewachsen mit all dem Kommunismus um uns herum, mit all diesem Sowjetunion und deutsch-sowjetischer Freundschaftszeug. Uns wurde ja erzählt, dass in der Sowjetunion alles goldig ist und alles super und den Leuten dort geht es ja nur noch gut und alles nur herrlich. Ja, heute wissen wir ja, was das alles für Lügen waren. Aber diese ganze Ideologie und dieses ganze Sowjetunionsding und dieses ganze Aufdiktieren von verkehrten und dummen Sachen aus diesem Land hat in mir einen totalen Hass hervorgebracht auf alles, was auch nur nach Sowjetunion und nach Russisch und nach irgend sowas riecht. Ich kann mich noch genau erinnern an dieses typische Foto von Moskau, das sind diese Zwiebeltürme von der komischen Kathedrale da mit diesen bunten Dächern, die da aus verschiedenen farbigen Hölzern gebaut sind. Also das war für mich Sowjetunion und das war für mich... Und dann noch die Sprache lernen müssen, übel. Und weil ich einen Hass auf das Ganze hatte, habe ich in 6 Jahren die Sprache mit einer 1 abgeschlossen und kann heute 2 Sätze sprechen. Das ist für mich ein großes Beispiel, wie entscheidend Haltungen sind. Ich hatte die Haltung, das nie. Und ich konnte das Fach mit einer 1 abschließen. Und ich kann die Sprache nicht sprechen. Das ist einmal für mich eine Lehre, was Haltung bewirkt. Jedenfalls war das für mich, Kommunismus und alles, was damit zusammenhing, habe ich absolut gehasst, hatte eine totale Abneigung. Alles, was auch nur russisch irgendwie roch, konnte ich nicht ausstehen. Wir hatten dann auch unseren damaligen Betrieb von meinem Vater, haben wir dann aus dem Ostblock Elektromotoren kaufen müssen. Die waren so kaputt, die waren so schlecht, obwohl sie neu waren, dass wir die 9 Motoren total zerlegen mussten, andere Lager einbauen, Gewinde nachschneiden, Dinge umbauen, damit die überhaupt verwendungsfähig waren. Das waren alles für mich Bausteine. Kommunismus, Osten, fertig. Jetzt ist die Wende gekommen. Viele Jahre später hat Gott mich definitiv gerufen, genau in diese Länder. Und das Interessante für mich ist, wenn wir so einen Entschluss fassen und sagen, Herr, deine Pläne, das ist für mich das Maßgebliche. Ich will darin leben, weil ich weiß, das ist das Beste, was ich leben kann. Hat Gott das in mir total verändert. Heute lieb ich dieses Land. Das hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Wenn ich heute irgendwo in einem Geschäft jemand Russisch reden höre oder Russlanddeutsche oder wie man sie hier nennen, reizt mich eigentlich immer zu fragen, Mensch, wo kommst du her? Was machst du dort? Geht das hier gut? Heute habe ich eine tiefe Liebe zu diesem Land und zu dieser Sprache. Und ich bedauere das heute zutiefst, dass ich die Sprache nicht sprechen kann. Es war eine gewaltige Hilfe, wenn ich das könnte. Ich will an diesem Beispiel erklären, dass Gott in uns Dinge verändert, dass wir in unserer Berufung wirklich dienen können. Es ist also für mich heute nicht im geringsten eine Folter oder eine Qual, in so ein Land zu reisen. Vielleicht ist es jemand anders, ist das eine totale Horrorvorstellung. Aber da ist auch nicht dazu gerufen. Manche haben so die Idee, dass die Berufung Gottes uns dann in ein Leben hineinbringt, was nur noch Zwang und Qual und nur noch schwer und schlimm ist. Aber das ist absolut nicht wahr. Ich sehe das bei den Leuten in Afrika, Peter Franz und seine Frau, mit welcher Freude und Hingabe die genau dorthin, wo sie sind. Für jemand anderes war das dort eine Qual. Aber weil die dazu gerufen sind, ist es für die keine Qual. Die lieben das. Ich habe mit der Nicole in Odessa gesprochen und es ist wirklich, die Ukraine ist nicht das Land, wo man wirklich gerne leben will. Glaubt mir. Und die Nicole sagt, ich habe das satt, dass ich da immer so bedauert wäre. Oh, du lebst schon 10 Jahre in der Ukraine. Das ist bestimmt schwer. Sagt sie, das ist nicht schwer, ich lebe gerne hier. Das ist mein Platz. Hier bin ich richtig. An jedem anderen Platz ging mir es schlecht. Also diese Lügen sind vom Teufel, dass ein Leben in der Berufung uns knechtet. Das habe ich an solchen Leuten gelernt und sehe ich bei mir selber, dass das für mich nicht innerlich Bedrückung aufkommt, in den Kaukasus zu reisen. Und das ist wirklich nicht schön dort. Aber das ist mein Ruf und dort gehöre ich hin und genau dort kommt eine Salbung, wo an manchen anderen Stellen diese Salbung nicht kommt. Und da weiß ich, das ist der Plan Gottes, das ist das, was Gott für mich hat und das ist wunderbar. Und da ist selbst diese Region, die so voller Hass, so voller Gewalt ist, ist es für mich schön, dorthin zu gehen. Also alles, was da sich bei dir innerlich verbindet mit Gedanken von Angst und ach du liebe Zeit, was soll denn da werden? Oh, denn ich liebe doch so meinen sauberen Haushalt und das alles schön ist. Aber wenn Gott mich dann nach Afrika beruft und ich muss in der Bambushütte wohnen, das halte ich nicht aus. Das wird Gott niemals von dir verlangen. Das sind wirklich kranke Ideen. Schmeiß solche Ideen weg. In dem, was Gott für dich hat, wird es das beste Leben sein, was du leben kannst. Definitiv. Amen.